Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 48. Hashtag Backstage-Helden. Zusammen durch die schweren Zeiten. Von David Baum. Aus Stern Nummer 51 vom 10.12.2020. Gelesen von Michael Schroth. Corona hat der Kulturbranche den Stecker gezogen. Mit fatalen Folgen für die Helfer hinter den Kulissen. 37 Künstlerinnen und Künstler haben sich mit dem Stern zusammengetan, um sie zu unterstützen, und verschenken dafür besondere Weihnachtsmomente. Als Nils Holst eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sein Können und seine Karriere in ein kleines elektronisches Gerät verwandelt. Was wie der erste Satz einer Erzählung von Kafka klingt, beschreibt ziemlich genau die Arbeitsrealität eines Warm-up-Comedians in Zeiten von Corona. Nils Holz' Geschäft findet normalerweise statt, wenn die Kameras der Quiz-Sendungen und Talkshows noch nicht angeschaltet sind, wenn die Bühne gewissermaßen noch zum Backstage gehört. Dann tritt er vor die Studiozuschauer und vollführt seine Lockerungsübungen an den Zwerchfellen. Dass diese oft lustiger geraten als das eigentliche Programm, ist Teil der Jobbeschreibung. Wenn Holst gut war, sind die Menschen anschließend bereit, jeden Unsinn zu beklatschen. Doch die Corona-Beschränkungen der Bundes- und Landesregierungen erlauben aktuell keine Anwesenheit von Publikum. Es reicht, wenn sich das Volk in Bussen und Baumärkten tummelt, in ein Theater oder Fernsehstudio darf es nicht. Unglaublich, wie akribisch das geregelt ist, sagt Holst. Sogar der Mindestabstand für Rumschreien oder Posaunespielen ist genauestens festgelegt, mit 6 Metern. Witze darüber zu reißen, fällt aber auch ihm mittlerweile schwer. Die Veranstaltungsbranche, mit knapp 130 Milliarden Euro Umsatz, der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands, ist am längsten und damit härtesten von den Corona-Maßnahmen betroffen. Seit März macht ein Großteil der zumeist Selbstständigen keine oder keine nennenswerten Umsätze mehr. Laut einer im Oktober veröffentlichten Studie im Auftrag des Aktionsbündnisses Alarmstufe Rot unter Mitgliedern der Veranstaltungsbranche müssen 94% trotz staatlicher Hilfen auf ihr Erspartes zurückgreifen. Für viele ist dies das Geld, das sie eigentlich für ihre private Altersvorsorge zurückgelegt hatten. 23% der Solo-Selbstständigen rechneten bereits im Oktober damit, in den kommenden 4 bis 8 Wochen einen Insolvenzantrag stellen zu müssen. Nils Holst verdient seit März etwa 50% weniger als vor Corona. Was ihn notdürftig über Wasser hält, ist ausgerechnet die Tatsache, dass in den Studios niemand mehr da ist, der lachen könnte. Außer jenes elektronische Gerät. Ein Sampler, mit dem er für TV-Aufzeichnungen anrückt und der auf Knopfdruck Kreischen, Kichern und Applaus reproduziert. Beinahe symbolhaft steht der Kasten für vieles, worauf Corona unsere Gesellschaft geeicht hat. Die Ersatzhandlung. Für den Selbstständigen und Vater von 4 Kindern ist der Bedeutungsverlust seines Jobs aber nur ein Teil des Problems. Die Corona-Maßnahmen haben seine berufliche Existenz ins Wanken gebracht. Aus Hilflosigkeit wird Hilfsbereitschaft. Wie ernst die Lage im Kulturbetrieb und seinen angeschlossenen Gewerken ist, zeigten unlängst die Reaktionen auf einen kleinen Videoclip in den sozialen Medien. Deutschlands Trompetenstar Till Brönner hatte Ende Oktober seinen Unmut in eine Laptop-Kamera geredet und diesen gepostet. Eine Flut an Reaktionen und Emotionen war die Folge. Brönner wurde in Talkshows geladen, fungierte für einige Wochen als Klassensprecher der Kunst- und Kulturszene. Wenn ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch die Allgemeinheit dafür sorgen, dass diese Menschen nach Corona noch da sind, sagte Brönner und sprach aus, was unzähligen auf der Seele brennt. Allein auf Instagram schauten sich bisher über 2,8 Millionen Menschen seinen Aufruf an. Wo sich erst Unmut und Hilflosigkeit formierten, wachsen inzwischen Solidarität und Hilfsbereitschaft. Immer mehr Stars erheben ihre Stimme für die Kollegen. Dieses elende Virus bedroht die Existenz vieler Künstler, aber natürlich auch all jener Menschen, die im Hintergrund Aufführungen, Konzerte und Filme möglich machen, sagt Fernsehstar Axel Milberg. Fahrer, Masken- und Kostümbildner, Tontechniker, Lichtcrews, Garderobe und Catering. Eine Katastrophe für viele, mit denen ich über Jahre gedreht habe und von denen nicht wenige seit März keine Jobs mehr hatten. Besonders jene hat es schwer getroffen, die als freie Mitarbeiter und Solo-Selbstständige die Branche am Laufen halten, die hinter den Kulissen schaffen und schuften. Unsere Backstage-Helden. Ein Festival der Solidarität. Der Stern hat deshalb die Initiative ergriffen und 35 der größten Stars der deutschen Musik-, Film- und Bühnenszene versammelt, um die betroffene Kollegenschaft mit einer großen Spendenaktion zu unterstützen. Die blitzschnelle und unkomplizierte Bereitschaft dieser Größen des Kulturbetriebs macht Mut. Oder, wie Udo Lindenberg es formulierte, als er von der Idee hörte, »El geilo, dass es diese Aktion gibt.« Jemanden zu unterstützen, das heißt im Englischen »to back«. Und jetzt, da waren sich die Stars sofort einig, sind eben mal sie und ihr Publikum dran, jene zu unterstützen, die sonst still und heimlich für uns und unsere Unterhaltung sorgen. Herausgekommen ist ein Festival der Solidarität mit großen Namen. Von Helene Fischer bis Sascha, von Howard Carpendale bis Ulrich Tukur, von Caroline Kebekus bis Peter Maffay und natürlich Till Brönner. Die gesamte Liste findet sich auf den abgebildeten Backstage-Pässen in dieser Geschichte. Das Besondere, die Stars rufen nicht bloß zum Spenden für ihre Branchenkollegen auf, sondern verlosen zum Ansporn auch noch etwas besonders Kostbares, sich selbst. Jeder, der sich an der Aktion beteiligt, kann eine private Weihnachtsvorstellung mit seinem Lieblingsstar gewinnen. Nähere Infos dazu finden Sie am Ende des Artikels. In einem Videochat kommen die Künstlerinnen und Künstler zu den Gewinnern ins Wohnzimmer. Dass auf diese Weise viele Spenden zusammenkommen, hofft auch Rockstar Samu Haber. Der Frontmann der finnischen Rockband Sunrise Avenue erklärt die Leistungen seiner Roadies mit einem Blick in den Tourneealltag. »Ich komme normalerweise um 19 Uhr in die Arena und verlasse sie nach 4 Stunden harter Arbeit. Aber diese Jungs sind bereits um 6 Uhr morgens da und bauen die Bühne auf, die Lichter, die Videoleinwände, die Nebelmaschinen. Sie essen dort und schlafen in ihren kleinen Schlafsäcken.« Sängerin Annette Louisan formuliert die Beziehung zu ihrem Team besonders persönlich. »Mich auf eine Bühne zu stellen, hat mich enorm viel Mut gekostet. Ohne meine Band und Crew, ohne die Unterstützung, Fürsorge und Liebe, die mein Team mir gibt, könnte ich mich nicht gleichermaßen fallen lassen vor einem Publikum. Ich bin seit 16 Jahren zum Teil mit Menschen unterwegs, die schon bei meiner ersten Tour dabei waren. Das ist wie Familie.« Sätze wie diese zeigen, erst mit den Zumutungen der Krise ist sichtbar geworden, wie groß die Sparte jener Menschen ist, die im Hintergrund des Kulturbetriebs wesentliche Arbeit leisten, und wie sehr sich ihre bisherige Unsichtbarkeit, das häufig satellitenhafte Arbeiten, nun rächt. Es liegt in der Natur unseres Berufs, dass wir von der Öffentlichkeit nicht allzu sehr wahrgenommen werden, sagt Schlagzeuger Ralf Pommes Pommerenke, der als Instrumentenbetreuer Tourneen begleitet. Die Leute kaufen Konzertkarten und wollen einen schönen Abend haben. Dazu gehört definitiv nicht, sich Gedanken zu machen, wie die Bühne aufgebaut wurde und wer die Gitarre gestimmt hat. Die Menschen hinter den Kulissen, das ist ohnehin ein besonderer Typus, Da sind sich alle Künstler einig. Die Roadies, also diejenigen, die bei Konzerten schleppen, schuften, auf- und abbauen, sind nicht selten selbst echte Rocker, Anpacker, vor allem Frauen und Männer, die keinen großen Wind um ihre Person machen. Sie haben ihre Tourfamilie, aber untereinander organisiert sind sie selten. Das bestätigt der Musiker und Entertainer Olli Schulz, der selbst jahrelang als Roadie gearbeitet hat, bevor er im TV und auf der Bühne Karriere gemacht hat. Diese Leute haben keine Lobby und es gibt kein richtiges System, um sie zu unterstützen. Erst in der Krise beginnen unterschiedliche Interessensverbände nun zu kooperieren und sich als Gesamtheit mit gemeinsamen Zielen zu begreifen. Man hat die Bedürfnisse und die Heterogenität unserer Branche zu Beginn der Krise nicht einmal gesehen, sagt Susanne Fritsch, Bühnenmeisterin und Sprecherin der ISDV, die Freiberufler in der Veranstaltungsbranche vertritt. Denen war die Größenordnung nicht bekannt. Wir gehen von 2,7 Millionen Solo-Selbstständigen aus, davon 1,3 Millionen Beschäftigte nur in unserem Bereich. Ein besonderer Schlag Mensch. Viele der Hilfen, die Bund und Länder zur Verfügung gestellt haben, kämen bei den Betroffenen kaum an. Etwa gelten die Überbrückungshilfen nur für betriebliche Fixkosten, sagt Fritsch. Diese sind bei Solo-Selbstständigen, die in einem Konzertbetrieb touren, verschwindend klein. Notwendig wäre die Auszahlung eines Unternehmerlohns. Ein Problem sei, dass viele ihrer Klienten in die Grundsicherung geschickt würden, sofern Rücklagen von mehr als 60.000 Euro bestünden. Bei vielen ist das aber die Altersvorsorge, sagt Fritsch. Diese jetzt für die Umsatzeinbußen zu verbrauchen, würde einen Großteil in die Altersarmut führen. Probleme, derer man sich durchaus bewusst sei, sagt Thomas Bareis, der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, CDU. Gerade der Kulturbetrieb, der dadurch gekennzeichnet ist, dass Menschen aufeinandertreffen, ist leider besonders stark betroffen. Er habe sich frühzeitig des Themas angenommen, betont Bareis, habe einen digitalen Roundtable einberufen und seine private Telefonnummer verteilt. Und zwar, als die Situation der Veranstaltungswirtschaft noch nicht so im Fokus der Berichterstattung gestanden habe. Speziell bei den Neuerungen in der Überbrückungshilfe 3 habe das Bundeswirtschaftsministerium an die Veranstaltungs- und Kulturbranche gedacht. Zusätzlich sollen zu den übrigen förderfähigen Kosten Ausfall- und Vorbereitungskosten erstattet werden, ein Sonderfonds für regelmäßige Veranstaltungen sowie ein Ausfallfonds für behördlich abgesagte Veranstaltungen nach Juni 2021 eingerichtet werden, kündigt Bareis an. Initiativen, die für viele zu spät kommen könnten. Es hat inzwischen eine Massenflucht in andere Berufe eingesetzt, sagt die Interessenvertreterin Fritsch. Das wird den ohnehin existierenden Fachkräftemangel in unserer Branche dramatisch verstärken. Der Verlust eines Lebenssinns. Der Stage-Manager Markus Fumolo, der seit 40 Jahren die großen Stadion- und Hallenkonzerte von Superstars wie Udo Lindenberg oder Scorpions-Bandleader Rudolf Schenker organisatorisch betreut, musste bereits seine Altersvorsorge anzapfen. Fumolos Geschichte ist darüber hinaus beispielhaft für eine andere Seite der Lockdown-Schicksale. Eine, die weniger mit Geld zu tun hat, als mit etwas, das nach Luxusproblem klingen mag, im Einzelfall aber viel Gewicht hat. Sie hat zu tun mit dem Wegbruch einer Art zu leben, dem Verlust eines Lebenssinns. Der Alltag mit meiner Lebensgefährtin und ihren beiden Kindern war viele Jahre darauf eingespielt, dass ich zwischendurch auf Tour war, sagt Fumolo. Plötzlich saßen 4 ADS-Menschen zusammen im Lockdown, was nicht lange gut gegangen ist. Bereits nach wenigen Tagen zog er in sein Büro. Ich versuche es positiv zu sehen, weil ich mir über vieles bewusst geworden bin. In Wirklichkeit ist es aber ein tiefes Loch, in das ich da gefallen bin. Sein Selbstbild von einem auf den anderen Moment neu schreiben zu müssen, vor dieser Herausforderung standen auch Nathalie Dora und Ole Feddersen. Für die Background-Sängerin und den Background-Sänger war nur eins von Beginn der Corona-Krise an keine Option, sich in den bürokratischen Dschungel der Soforthilfen zu begeben. 2008 hatten sich die beiden auf einer gemeinsamen Tour mit Udo Lindenberg kennengelernt. 2019 heirateten sie. Der erste Lockdown erwischte das Paar während der Vorbereitungen zu einer Tour. Die geplanten Einkünfte des Jahres waren damit zum Großteil futsch. Die Arbeitsagentur aufzusuchen kam dennoch nicht in Frage. Wir kennen viele, die alles Mögliche beantragt haben, aber immer durch irgendein Raster gerutscht sind und sich mit ein bisschen Soforthilfe beruhigen lassen mussten, sagt Dora. Als Sängerin habe sie ohnehin so gut wie keine Betriebsausgaben, die sie sich ersetzen lassen könnte. Man merkt, sagt Dora, dass die Behörden kaum Ahnung haben, wie unsere Lebensrealität aussieht. Gleich nach dem Lockdown haben die beiden deshalb bei einer Leiharbeiterfirma angeheuert. Ich habe vor langer Zeit eine Ausbildung als Tischler gemacht. Das kam mir jetzt zugute, sagt Feddersen, der für ein großes Möbelhaus in Schleswig-Holstein Küchen- und Einbauschränke montiert. Nathalie Dora ist für dasselbe Unternehmen als Facility-Managerin unterwegs, was so viel bedeutet wie Putzen, Heckenschneiden, Unkraut jäten. Jeder Radiohörer kennt Nathalies Stimme aus den Werbespots für Fruchtgummis, in denen sie den Markennamen Cut Yes, 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 Yes singt. Als sie kürzlich geschafft von der Gartenarbeit vor dem Möbelhaus in ihr Auto stieg und sich selbst im Jingle des Radiosenders NDR 2 singen hörte, sei sie sich wie in einem merkwürdigen Traum vorgekommen. Einmal fragte mich ein Kollege bei der Arbeit, was ich früher beruflich gemacht hätte, und ich war so doof, es ihm zu erzählen. Mit Lindenberg auf der Bühne, hahaha, dem Kollegen ein Bühnenfoto von der letzten Tournee auf Instagram zu zeigen, konnte die peinliche Situation nicht retten. Der glaubte nicht einmal, dass ich das bin, sagt Dora. Da wurde mir klar, wie weit ich mich von der aufgebrezelten Bühnenperson, die ich auf dem Foto bin, inzwischen entfernt habe. Alles plötzlich auf Null. Obwohl das Ehepaar Feddersen seit März insgesamt so viel verdient hat wie sonst in einem Monat, sind sie stolz, ohne staatliche Unterstützung ausgekommen zu sein. Das hat mit Selbstwertgefühl zu tun, sagt Ole Feddersen, der vor Jahren bei Voice of Germany und dem Bundesvision Song Contest von Stefan Raab angetreten ist. Und trotzdem ist es hart. Nicht, weil uns die Arbeit zu gering wäre, aber alles, was du bislang in deinem Leben gelernt und geleistet hast, steht nun auf Null, scheint nichts mehr wert zu sein. Wie die Branche der Backstage-Helfer aufgestellt sein wird, wenn die Krise vorüber ist, kann zurzeit niemand sagen. Die Freiberufler-Lobbyistin Susanne Fritsche rechnet mit einem großräumigen Facharbeitermangel. Auch Schauspieler Armin Rohde, der viele Kollegen kennt, die von ihren Reserven leben und sich vielleicht dauerhaft umorientieren müssen, sagt: »Ich bin gespannt, wie das Land der Dichter und Denker nach dieser Pandemie aussieht.« Sorgen, die sich auch Berlins zweiter Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer, Die Linke, macht. Es war ein Riesenfehler, diese Leute in die Grundversorgung schicken zu wollen, die für Menschen gemacht ist, die nicht im Berufsleben stehen, sagt er. Die Idee dahinter ist, diese Leute sofort in andere Jobs zu vermitteln. Bloß haben sie ja alle Jobs, sie dürfen sie gerade bloß nicht ausüben. Man habe in der Hauptstadt den Solo-Selbstständigen mit einem nicht unerheblichen dreistelligen Millionenbetrag geholfen, Stipendien für Künstler ausgelobt. Dennoch sei auf längere Sicht die Gefahr einer kulturellen Verarmung groß. Der Kulturbetrieb ist ein sozialer Organismus und keine Ansammlung von Ich-AGs, sagt Lederer. Das wird in einer Stadt wie Berlin problematisch. Viele Akteure werden wegbrechen. Ohne Tontechniker, Beleuchter und Bühnenbildner ist der Betrieb nicht funktionstüchtig, blutet aus. Einer von ihnen ist der Berliner Schlagzeugbauer Pommes Pommerenke. Schauspieler und Musiker Axel Prahl hat ihn als seinen persönlichen Backstage-Helden benannt. Pommes baut Schlagzeuge, die zurzeit keiner bestellt, sagt er. Er musste seine Mitarbeiter entlassen, hat 4 Pflegekinder, um die er sich kümmert, und dann auch noch Krebs bekommen. Die Umsatzeinbußen würden sich in der Zwischenzeit auf über 90% belaufen, sagt Pommerenke selbst. Das Überbrückungsgeld hat uns 3 Monate über Wasser gehalten. Dann musste ich meine Ersparnisse investieren. Ein schöner Knochenjob. Auf Tour wird Pommes wohl nie wieder gehen. Auch wenn es stets etwas Besonderes für ihn gewesen sei, mit Prahl und dessen Band durchs Land zu ziehen. Man hat aufeinander geachtet, schwärmt er. Wenn wir vom Abbau gekommen sind und die Küche schon zu hatte, konnte man sich darauf verlassen, dass Axel einem eine Portion aufgehoben hatte. Allzu romantisch brauche man sich den Job als Roadie dennoch nicht vorzustellen, sagt Pommerenke. Es ist ein Knochenjob, aber ein sehr, sehr schöner Knochenjob. Axel Prahl sagt, sein Kumpel Pommes werde sich eben auf Dinge konzentrieren, die wichtiger sind, auf sich selbst. Er hat das vor, wovon das Lied handelt, das bei der Sternaktion als exklusive Live-Aufführung von mir zu gewinnen gibt, einen Anstoß, mal runterzufahren. Darin heißt es, heute mache ich den ersten Schritt und nehme mir Zeit für mich. Morgen sehen wir dann, was sich verändert hat und was unverrückbar bleibt. Nathalie Dorra versucht weiterhin, in der Krise auch etwas Positives zu sehen. Ich lerne mich gerade selbst neu kennen, sagt sie. Was auch spannend sei, solange diese Verwandlung nicht für immer ist. Eines Tages werden sie, ihre Kolleginnen und Kollegen, auf diese Zeit hoffentlich als eine Herausforderung zurückblicken, die wir gemeistert haben, sagt Dora. Und hoffentlich glücklich an jenen magischen Moment zurückdenken, an dem wir wieder an unserem Platz zurückkehren konnten. Auf und hinter der Bühne. Und so gewinnen sie. Wollen Sie 5 Minuten mit Ihrem Star erleben, ganz privat und persönlich? Dann nehmen Sie ab sofort teil unter www.stern.de/Backstage-Helden. Finden Sie für jeden Prominenten ein Formular und können dort auch für die Backstage-Helfer spenden. So wie Amazon Prime Video. Das Unternehmen hat für die Aktion bereits im Vorfeld eine Spendensumme in Höhe von 500.000 Euro zugesagt. Bewerbungen für verschiedene Prominente sind möglich. Die Gewinner werden am 21.12. benachrichtigt. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Caroline Peters, 23. Dezember, 10.30 Uhr. Rezitiert aus Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Veronika Ferres, 23. Dezember, 11 Uhr. Liest das Gedicht Advent von Rainer Maria Rilke. Howard Carpendale, 23. Dezember, 11 Uhr. Lädt zu einem adventlichen Gespräch. Stefanie Kloß, 23. Dezember, 12 Uhr. Freut sich zusammen mit Bassist Johannes auf Sie. Kerstin Ott, 23. Dezember, 14 Uhr, führt mit Ihnen ein weihnachtliches Gespräch. Michael Bulli-Herbig, 23. Dezember, 14 Uhr, lädt zum digitalen Glühwein tête-à-tête. Peter Maffay, 23. Dezember, 16 Uhr, stimmt sich mit Ihnen auf Weihnachten ein. Axel Milberg, 23. Dezember, 17 Uhr, liest für Sie die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Sascha, 24. Dezember, 11 Uhr. Trinkt mit ihnen einen Weihnachtskaffee. Vielleicht singen sie auch zusammen? Max Rabe, 25. Dezember, 16 Uhr. Singt mit ihnen oder allein ein Weihnachtslied. Wolfgang Niedecken, 25. Dezember, 18.30 Uhr. Liest aus Bölls Weihnachtsgeschichten und spielt einen winterlichen Bob Dylan-Song. Till Brönner, 26. Dezember, 17 Uhr. Spielt aus seinem The Christmas-Album. Armin Rohde, 26. Dezember, 17.30 Uhr. Trägt eine kleine Weihnachtsgeschichte vor. Sarah Connor, 27. Dezember, 10.30 Uhr. Möchte einfach ein bisschen quatschen. Annette Louisanne, 27. Dezember, 11 Uhr. Singt für sie Have Yourself a Little Merry Christmas. Caroline Kebikus, 27. Dezember, 12 Uhr. Wird im Gespräch erzählen, was sie sich vom neuen Jahr erhofft. Heiko und Roman Lochmann, 27. Dezember, 14 Uhr. Zeigen exklusiv einen Ausschnitt aus ihrem nächsten Video. Samu Haber, 27. Dezember, 14 Uhr. Freut sich auf ein persönliches Gespräch und hält auch Klavier und Gitarre bereit. Peter Klöppel, 27. Dezember, 15 Uhr. Liest Ihnen gute Nachrichten vor. Ulrich Mattes, 27. Dezember, 18 Uhr. Liest für Sie die Bürgschaft von Schiller. Johannes Strate, 28. Dezember, 12 Uhr. Nimmt sich Zeit für einen Plausch. Helene Fischer, 28. Dezember, 14 Uhr. Plaudert mit Ihnen und beantwortet Ihre Fragen. Klaas Häufer-Umlauf, 28. Dezember, 14 Uhr. Quatscht mit Ihnen und Ihrer Familie. Axel Prahl, 28. Dezember, 17 Uhr. Singt und spielt für Sie den Song »Heute fang ich an«. Olli Schulz, 28. Dezember, 17.30 Uhr. Spielt ein kleines Konzert aus seinem YouTube-Zimmer. Atze Schröder, 28. Dezember, 18 Uhr, mixt mit ihnen einen Weihnachtscocktail. H.P. Baxter, 28. Dezember, 18 Uhr, hält mit ihnen einen Plausch am Kamin. Maike Winnemuth, 28. Dezember, 18 Uhr, baut sie in eine ihrer nächsten Kolumnen ein. Nico Santos, 29. Dezember, 12 Uhr, singt für sie einen seiner Hits. Pietro Lombardi, 29. Dezember, 12 Uhr, plaudert und singt mit ihnen. Jan Delay, 29. Dezember, 18 Uhr, singt für sie ein paar seiner Songs a cappella. Ulrich Tukur, 29. Dezember, 18 Uhr, spielt für sie Lieder auf seinem alten Feurigflügel. Micky Beisenherz, 30. Dezember, 13 Uhr, parodiert für sie einen Prominenten ihrer Wahl. Udo Lindenberg, 30. Dezember, 18 Uhr, meldet sich bei ihnen per Videoanruf. Anne-Sophie Mutter, 31. Dezember, 11 Uhr, will sie überraschen. Vertraut mir, sagt sie. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner & Jahr GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125 info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement, zwei wöchentlich als Druckausgabe, Stern/Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELA DE 8LXXX.